wenn da Aromen drin sind, ich sage nicht, dass die Aromen giftig oder schädlich sind, gar nicht. Sondern was ich sage ist, warum brauchen die Aromen? Schmeckt das Zeug nicht, was sie da kochen? Ja, wieso brauchen die in einem Erdbeerjoghurt Aromen? Haben die Erdbeeren keinen Geschmack? Wieso verkaufen die mir geschmackslose Erdbeeren?
Einfach besser essen.
Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
Heute bin ich sehr gespannt, Sascha, wie wir das umsetzen wollen. Schöne Grüße.
Schöne Grüße, Philipp. Hallo. Weil wir müssen über was reden, was man sehen muss.
Erstens das und zweitens, warum ich so gespannt bin, dass man gerade irgendwie vor ein paar Folgen ist einmal drum gegangen, ich glaube mal gewisse Mengenangabe, Gramm Eiweiß, irgendwie sowas war man, hast du gesagt, weißt du, ich bin ja die Faustformel-Tante und ja. Bei der Faustformel ist ja so ein Annähern eben, wie viele Gemüse, Kohlen. Und heute geht es darum, Etiketten richtig zu lesen und da sind wir ja wirklich, ich sage mal, bei den nackten Zahlen. So viel Kalorien, so viel Gramm Eiweiß, so viel das, so viel das, so viel das und die Inhaltsstoffe. Wie gehen wir das heute am besten an, dass wir dann auch im Supermarkt, wenn man hinten so aufs Etikett draufschaut, da möglichst die besten Infos und den besten Mehrwert für sich selbst auch mitnehmen kann?
Genau, weil das sind sehr viele Leute verunsichert. Wir sagen ja immer, Etiketten lesen, schau dir immer was an, was drin ist, dann stehst du da. Und dann fragst du dich, und was heißt das jetzt? Ist es jetzt gut oder schlecht? Soll ich das jetzt nehmen oder nicht? Oder mein erstes Problem ist immer, habe ich die Lesebrille dabei? Weil, weißt du, das ist auch immer die Jüngste. Und ohne Lesebrille wird es dann eng. Aber gut.
Das Problem habe ich nicht. Ich bin nämlich Kontaktlinsenträger und würde ohne die Kontaktlinsen nicht einmal den Supermarkt finden.
Das geht mir auch so. Und nur deswegen brauche ich eine Lesebrille.
Also wie Kontaktlinsen und Lesebrille?
Nein, ich bin kurzsichtig und wenn ich keine Kontaktlinsen drin habe, kann ich alles lesen. Aber sobald ich die Kurzsichtigkeit korrigiere und daraufhin in die Ferne sehe, also jetzt alles wieder sehen kann, kann ich dann nicht mehr in der Nähe lesen, weil ich schon so alt bin.
Du findest aber ohne Lesebrille in den Supermarkt?
Da finde ich rein, aber nicht ohne Kontaktlinsen.
Okay.
Also ja, viele.
Dann sind wir im selben Boot.
Philipp, helfen. Ja, genau.
So, jetzt haben wir das Etikett vor uns. Wir können es lesen. Worauf achte ich denn?
Genau. Also erst einmal muss man zwei Dinge unterscheiden. Es gibt einmal die Zutaten, die Inhaltsstoffe und das zweite sind die Nährwerte.
Mhm.
Ja, also steht einmal das, was drin ist und dann, was das bedeutet, in Zahlen ausgedrückt. Und alle Dinge, die aus mehr als einer Zutat bestehen und verarbeitet sind, müssen das tragen. Die Ausnahmen sind so wie, glaube ich, Gewürze und Kaffeebohnen und solche Dinge müssen das nicht haben. Und alle Wassersorten, glaube ich, auch selbst wenn sie irgendwie Aromen enthalten, müssen es, glaube ich, nicht enthalten. Aber alles andere, was ein Produkt ist, mit dem irgendjemand was gemacht hat, also am Brokkoli stehen keine Inhaltsstoffe, Nährworte drauf, aber sobald man daraus irgendwas macht, muss es dann draufstehen. Und das ist sehr gut, weil es sehr nützlich ist, finde ich. Also gut, wir haben einmal die Zutaten und die Zutaten sind in der Reihenfolge der Menge gereiht. Das heißt, das, was am meisten drin ist, muss als erster Stelle stehen. Und dann, das, was an zweiter Stelle steht, davon ist weniger drin, gewichtsmäßig, als vom ersten. Ja, also es hat jetzt mit dem Gewicht. Und was auch ganz wichtig ist, weil manche Leute misstrauen dem immer so Zusatzstoffe wie Aromen, Emulgatoren, Farbstoffe müssen angeführt sein. Und was ich extrem nützlich finde, seit relativ kurzer Zeit auch mit der sogenannten Klasse. Das heißt, wenn ein Stoff steht, muss stehen Farbstoff, Doppelpunkt, wie immer das Ding heißt. Oder Emulgator, Doppelpunkt und wie immer der chemische Name ist. Sodass wir nicht 180 Millionen verschiedene chemische Formeln lernen müssen, sondern wir wissen, das Ding ist drinnen wegen der Farbe und das Ding ist drinnen als Aroma oder als Emulgator.
Emulgator heißt so von der Konsistenz, oder? Dass das dann so die gewünschte Konsistenz hat?
Wenn du eine Creme ist fast immer eine Emulsion, weil wenn du versuchst, wenn du weißt, du tust Wasser und Öl in ein Glasel, dann schwimmt das Öl oben und das Wasser ist unten. Mhm. Und wenn du das vermischen willst, dann musst du es emulgieren. Das heißt, eine Mayonnaise ist von Natur aus eine Emulsion. Jede Creme, die Wasser und Fett enthält, ist so emulgiert, dass sich das Wasser nicht mehr vom Fett trennen kann. Und das ist ein Emulgator. Und das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht nehmen wir ihn vorweg. Die Emulgatoren wirken im Darm ein bisschen wie eine Seife, ja. Und weil die eben, die Darmwand hat eine schützende Schleimschicht drauf. Ein bisschen wie deine Nasenschleimhaut auch eine Schleimschicht drauf hat. Und es braucht die als Schutz. Und du weißt, wie unangenehm seine trockene Nase sein kann. Und eine Schleimschicht, die weg ist vom Darm, ist auch sehr, sehr unangenehm. Weil dann können Stoffe ins Blut kommen, in den Körper kommen, die dort nicht hingehören. Und deswegen sollen Emulgatoren zu Allergien und Problemen im Darm und mit der Verdauung beitragen, weil sie eben diese Schleimschicht angreifen. Und deswegen ist es wie immer, bevor wir jetzt zu diesem ganzen Ding kommen, 80-20 hin und wieder ist alles wurscht. Aber die täglichen Produkte, die ich mir kaufe, da achte ich schon sehr darauf, dass da keine Emulgatoren drinnen sind. Das wollte ich eigentlich ein bisschen später erst sagen, aber okay, jetzt haben wir das auch schon.
Die Emulgatoren sind soweit abgejagt, wobei ich, steht das so, ich habe die Emulgatoren jetzt so bewusst nicht am Schirm, muss ich gestehen, steht dann da drauf Emulgator, Doppelpunkt.
Genau.
Und ab wo geht's los, dass ich sage, danke, nein, das lasse ich im Regal stehen und wo sage ich, na, das passt schon, das nehme ich mit oder?
Wenn du die Wahl hast mit einem anderen Produkt, nimm das ohne. Wenn du das etwas isst, wo du sagst, ja, heute ausnahmsweise isse ich das einmal. Wenn es etwas ist, was du jeden Tag isst, würde ich es nicht nehmen. Würde ich mir mittelfristig ein anderes Produkt suchen. So, also das ist mein Ansatz. Ja? Mhm, okay. Das sind Leute natürlich strenger und weniger streng. Ich, also gehen wir mal zurück zum Anfang, weil ich habe, also dass das ein bisschen einfacher ist, dass man nicht gleich mit dem Emulgator anfängt. Also wir haben die Zutaten, die sind in der Reihenfolge der Menge drinnen. Das ist mal das eine, dass immer mal was drin ist. Und das andere ist die Nährwertanalyse und da müssen halt gewisse Faktoren drin sein, wie viele Kalorien, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiß, wie viel Fett und dann von den Kohlenhydraten immer wie viel Zucker, davon Zucker und beim Fett davon gesättigte Fette und, glaube ich, Salz muss noch drinnen sein. Und das sind die Sachen, die drinnen sein müssen und das muss auch auf allem draufstehen. So, und jetzt gehst du hin und schaust dir einen Liter Milch an und da steht drauf, da ist Milch drin und die Nährwerte, ich weiß gar nicht, ob es bei der Milch draufsteht, aber beim Joghurt steht es fix drauf. Und dann steht dort Naturjoghurt, Inhalt Kuhmilch und bei den Nährwerten steht plötzlich Zucker. Und du denkst dir, die lügen mich doch alle hier an. Was ist hier los? Wo kommt der Zucker her? Mhm. Und es ist einfach so, dass Milch von Natur aus Milchzucker enthält, die Laktose. Und deswegen ist natürlich, wenn du eine Milch oder einen Joghurt ins Labor schickst und die schauen nach, sagen sie, ja, da ist Zucker drinnen. Aber nicht, weil die bösen Hersteller was zugesetzt haben, sondern weil es von Natur aus drinnen ist. Und das ist immer, wo man ein bisschen schauen muss, einfach, ist es von Natur aus enthalten oder ist es etwas, was zugesetzt wurde? Wenn es zugesetzt wurde, steht es bei den Zutaten. Beim Zucker, bei den Zutaten, wie gesagt, ist in der Reihenfolge der Menge. Und was die da schon machen, gerade so bei so Kinderprodukten machen sie das auch ganz gerne oder bei Keksen oder so. Wenn du normalerweise, ist da so viel Zucker drinnen, dass sie es an der ersten oder zweiten Stelle nennen müssten. Und dann steht dort Keks, Zutaten, Zucker und dann kommt irgendwann das Mehl so ungefähr. Und was man da machen kann, ist, wenn man verschiedene Zuckerarten nimmt, dann muss man sie nur anführen mit der Menge, die diese einzelne Zuckerart hat. Und plötzlich kommt dann Zucker zwar an Stelle 3, 5, 7 und 9 an allen, aber immer nur einzeln. Und deswegen, der einzelne Zucker ist weniger drin als im Vergleich zum Mehl, aber alles zusammen wäre es halt mehr gewesen. Und deswegen ist ein bisschen ein Trick, den sie dann machen, wo sie dann den Zucker einfach aufteilen, dass er nicht so viel ausschaut. Und das sieht man dann bei der Nährwertanalyse. Geht man rüber und sagt, also wie viel Zucker ist da drin auf 100 Gramm? Und da kann man sehen.
So, diese bei den Keksen, Schlawiner.
Ja, diese Schlawiner. Die machen auch andere Dinge. Weil was wir an den Etiketten gar nicht sehen können, ist es jetzt hochverarbeitet oder nicht? Ja, ist es, und wir wissen ja, der Verarbeitungsgrad eines Lebensmittels ist extrem wichtig, für wie es im Körper wirkt. Und ganz klar, unverarbeitete Lebensmittel haben gar keine Etiketten. Ein Apfel und ein Brokkoli hat kein Etikett. Da ist mal klar, das ist unverarbeitet. Aber dann wird es ja für den Laien schon relativ schwierig. Und eins dieser Regeln, die ich für mich aufgestellt habe, ist, wenn da Zutaten drinnen sind, die ein normaler Mensch nicht in der Küche hat, sondern die eher nach einem Chemielabor klingen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass es relativ hochverarbeitet ist. Mhm. Ja, einfach so. Nicht, dass ich sagte, die einzelnen Dinge sind schädlich oder so, das eine oder andere, wie Emulgatoren, mögen das sogar sein. Aber es geht jetzt nicht darum, zu sagen, ja, die E-Nummern sind alle giftig, sondern einfach, wer von dem Zeug viel braucht, um das herzustellen, dann hat es wahrscheinlich hochverarbeitet. Weil es muss irgendwie lang lagern oder muss ein anderes Mundgefühl haben. Oder, also Mundgefühl ist, wie sich im Mund anfühlt. Oder hebelt dir die Sättigung aus oder ist eben hyperschmackhaft. Das ist ja, die haben ja Lebensmitteltechnologen, die genau daran arbeiten, dass es möglichst gut schmeckt. Aber gut schmecken heißt halt, geht voll aufs Belohnungszentrum im Gehirn und hebelt unser Sättigungsgefühl aus. Und deswegen, wie immer, hin und wieder ist alles egal. Aber für die regelmäßigen Produkte, und das mache ich wirklich so, ich gehe in den Supermarkt und wenn ich was Neues nehme, lese ich das Etikett. Und nur wenn es mir wirklich passt, quasi kann ich es dann immer unbewusst kaufen und ist dann eins von den Dingen, du greifst ja auch immer nach den gleichen Dingen. Ja, jeder greift immer nach den gleichen Dingen. Aber bevor etwas quasi auf meine Liste kommt, die ich einfach immer kaufe, habe ich das Etikett gelesen und für mich überprüft, ob es passt oder nicht passt. Und da gibt es schon ganz große Unterschiede und das ist oft ein bisschen überraschend, finde ich. Also ich tue zum Beispiel gerne, es gibt ja viele Convenience-Produkte. Sagt dir der Begriff Convenience-Produkt was?
Ja, so die Tiefkühlpartie, oder? So diese Fertiggerichte.
Ja, aber auch die Frischhalteabteilung. Also wo du diese Gnocchis und Raviolis und solche Sachen kriegst. Das zählt auch schon alles als Convenience. Sind veredelt. Wir haben große Diskussionen gehabt, ob man das Wort kennt oder nicht. Also halbfertig und fertig Mahlzeiten gehören dazu. Ja, also die Tiefkühllasagne natürlich auch, aber eben die frischen, abgepackten Eiernocker, Tortellini, Gnocchi, solche Sachen. Und ich mag zum Beispiel diese Gnocchi, diese kleinen Kartoffelknödelartigen Dinge, total gern. Weil das geht schnell, wenn ich es als Beilage brauche. Brauche ich keine Kartoffeln kochen, geht schneller als Nudeln, ist einfach super. So, da gibt es riesige Unterschiede. Und zwar nicht nach Preis, komischerweise. Die teureren sind oft gar nicht besser hergestellt. Und wenn man da das Etikett anschaut, dann ist es so, dass mein absolutes Lieblingsprodukt, das billigere, besteht aus Kartoffeln, Speisestärke, Rapsöl, Salz und irgendeinem Gewürz. Und Eier und Eier und aus. Und wenn ich sage, das sind genau die Zutaten, wenn ich mir die Mühe machen würde, aus denen macht man Kartoffelknödel. Genauso stelle ich mich in die Küche und mache Kartoffelknödel. Ich bin zu faul, die haben das für mich gemacht, wunderbar, das kaufe ich denen ab.
Okay, die was anderen, steht bei den teureren mit dabei noch?
Ja, ja, die werden dann aus Kartoffelflocken hergestellt. Und eine Kartoffelflocken, ich meine, das klingt jetzt zwar harmlos, aber in Wahrheit ist es, das ist dehydriert und dann ist es wieder rekonstruiert, also dann ist wieder Wasser dazugetan, bis du das hast. Da kann man wahrscheinlich ewig diskutieren und sagen, ja, das ist von den Nährstoffen her total gleich und es ist nicht schädlich, es ist sicher nicht schädlich. Es ist aber trotzdem kein naturbelassenes Lebensmittel, das ist keine Zutat, die ich verwende. Und dann kommen schon wieder die anderen, noch ein paar andere Sachen dazu. Und ich schaue echt drauf, ich schaue auf den Senf, ich schaue auf die Mayonnaise, egal was, ich nehme das, drehe es um und denke mal, hätte ich das in der Küche, klingt das wie eine normale Zutat? Wenn nicht, dann esse ich es entweder ausnahmsweise oder gar nicht.
Mhm. Okay. Gibt es von so diesen schwierigen Begriffen, die so nach Chemielabor klingen, gibt es da die Top 3, Top 5 oder so gewisse Alarmwörter, wo ich sage, das ist was, wo wir dann doch eher besser die Finger davon lassen?
Ja, also wie gesagt, wo ich die Finger echt davon lasse, ist Emulgatoren und das zweite ist Carrageen. Und bei Carrageen, das ist ein Stoff, der aus roten Algen gemacht wird, das ist eigentlich was Natürliches und das wird als Verdickungsmittel eingesetzt. Und da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, aber es gibt viele Studien, die zeigen, dass das die Darmwand reizt und zu entzündlichen Darmveränderungen kommen kann. Und manche sagen eher, es sind riesigen Mengen, das ist total sicher. Und die anderen sagen, nein, nein, auch in den normalen Verzehrsmengen. Ich lasse das andere Leute überprüfen und bin jetzt nicht Versuchskaninchen für diese Menschen und deswegen versuche ich das zu vermeiden. Und das ist viel öfter drinnen, als man glaubt. Nämlich zum Beispiel immer, wenn ein Schlagobers oder also Schlagsahne in Deutschland, wenn die haltbar ist, länger frisch, dreht es um, garantiert Carrageen drinnen. Wir haben echt nachgeschaut, bei 10, 15 Produkten war immer Carrageen drinnen.
Carrageen, mit C, mit K am Anfang?
Mit C. C-A-R-R-A-G-E-E-N auf Deutsch. Carrageen.
Carrageen. Okay. Ist mir so noch nie bewusst jetzt irgendwo untergekommen, aber ich werde nach unserer heutigen Folge dann auch ein bisschen versuchsweise mehr die Etiketten lesen, mal schauen, genau, was mir da alles unterkommt.
Genau, also das sind die Sachen, bei mir ist es so, ich kaufe auch nichts, wo Aromen drinnen sind. Nicht für den täglichen Gebrauch. Wie gesagt, hin und wieder darf man alles. Wenn ich mir die Chips kaufe, kaufe ich mir auch die, die mir am besten schmecken und nicht die, die am gesündesten sind, weil das Konzept gesunde Chips ist absurd. Ich will die gut schmecken, weil es ist hin und wieder eine Ausnahme. Mhm. Aber wenn ich etwas jeden Tag habe, zum Teil meiner Ernährung, dann achte ich sehr drauf. Und wenn da Aromen drin sind, ich sage nicht, dass die Aromen giftig oder schädlich sind, gar nicht. Sondern was ich sage ist, warum brauchen die Aromen? Schmeckt das Zeug nicht, was sie da kochen? Ja, wieso brauchen die in einem Erdbeerjoghurt Aromen? Haben die Erdbeeren keinen Geschmack? Wieso verkaufen die mir geschmackslose Erdbeeren? Und dann geht schon damit los, ich sage, ich will ja mein Gehirn nicht austricksen und ihm irgendein Signal. Unser Körper erkennt am Geschmack, was für Nährstoffe kommen. Und dann signalisiert er Sättigung. Das ist eins der Sättigungssignale, ist sehr komplex, gibt viele andere. Das ist eins der Sättigungssignale. Du schmeckst es, der Körper sagt, ah, das kennen wir, das schmeckt so, danke, damit können wir die Sättigung jetzt bald einmal einleiten hier. Und jetzt trickst du die ganze Zeit deinen Körper aus und sagst, manchmal schmeckt es nach Erdbeere, aber es kommen gar keine Erdbeeren. Und manchmal schmeckt es nach Ananas, dann kommt aber keine Ananas.
Weil es die künstlichen Aromen sind.
Ja, die sind nicht künstlich offiziell, es sind einfach nur Aromen. Das Wort künstlich ist hier falsch. Aber ja, das ist das andere. Aber es sind natürliche Aromen oder naturident. Das, heutzutage sagt man nur noch Aromen, weil es zu chemisch zu kompliziert ist, das zu erklären. Aber wie gesagt, die Aromen sind nicht schädlich. Ja, sondern ich denke mir nur, wieso brauche ich die? Ich will meinen Körper, ich will, dass der mir gute Signale gibt und sagt, wenn er was braucht und was nicht braucht. Und wenn ich den jetzt permanent austrickse mit diesen Dingen, dann kann das irgendwie nicht hinhauen. Und das Zweite ist einfach ein Zeichen dafür, dass da viele Verarbeitungsschritte gemacht wurden und ich will möglichst unverarbeitete, naturbelassene Lebensmittel essen. Deswegen also keine Angst, bis auf Karagen und Emulgatoren, die ich wirklich bewusst vermeide, habe ich jetzt keine Angst und sage, es ist wahnsinnig schädlich, was da drin ist, sondern einfach nur, ich weiß nicht, ob ich das, ich will naturbelassene Dinge, die wenig verarbeitet sind und wenn das drin ist, ist es kein Zeichen dafür, dass es wenig verarbeitet war.
Okay, wir sind mittlerweile knapp 15 Minuten plus minus so in der Folge drinnen. Wir haben noch kein einziges Mal die Kalorien erwähnt, weil ich unterstelle jetzt einfach ganz, ganz vielen Menschen, dass die aktuell wahrscheinlich so in dieser, ja, wie es der Trend hergibt, auf zwei Dinge genau schauen, auf dem Etikett. Nummer eins die Kalorien und Nummer zwei das Eiweiß. Ist jetzt einfach einmal so eine ganz, ganz grobe Unterstellung, die ich da jetzt aufstelle. Schaust du selber überhaupt, schaust du auf die Kalorien?
Nie.
Schaust du gar nicht an, interessiert dich
nein,
so
nein,
weit gar nicht.
Doch, ich interessiere mich manchmal dafür, wenn ich beruflich nachschauen muss.
Aber nur für deine Ernährung, da hast du einfach deine Ehe, wie man es in all diesen Folgen besprochen haben, du achtest auf dein Sättigungsgefühl und so und gibst du jetzt wenig drauf, was in der Zahl an Kalorien dasteht.
In den ersten 10 Jahren, ich mache das ja seit knapp 20 Jahren hauptberuflich, in den ersten 10 Jahren habe ich nur dann Kalorien rausgesucht, wenn ich es für einen Vortrag gebraucht habe, um zu sagen, und in dem Brot, weil ich sage, ich brauche ein Beispiel, wo ich Kalorien vergleiche. Dann habe ich um zu zeigen, wie absurd es ist, bin ich reingegangen, habe Kalorien rausgesucht. Wir hatten bis vor ein paar Jahren nicht einmal eine Software, die das konnte. Inzwischen haben wir eine, aber die haben wir nicht für die Kalorien, sondern für was anderes. Und auch da achten wir null auf die Kalorien. Teilweise haben wir Rezepte und gesagt, hast du das gewusst, dass das Ding 700 Kalorien hat? Aber also nicht eine Sekunde, das ist nie in unserem Sprachgebrauch, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich schaue auf die anderen Dinge, weil natürlich im Endeffekt kommt es auf die Kalorien an. Aber das ist so, dein Auto, wenn es schneller fährt, verbraucht mehr Benzin, aber du sagst es nicht, ja, aber ich tanke, also du achtest dann nicht, wie viel, also das ist so, das korreliert zwar, das hängt zwar zusammen, aber das hat für mein Leben so wenig Aussagekraft, dass ich darauf nicht achte. Ich weiß, da gibt es andere Ansätze, die nur Kalorien zählen. Ich find's nicht hilfreich und es macht mich komplett verrückt. Wenn du nämlich anfängst, Kalorien zu zählen, dann rattert jedes Mal die Rechenmaschine, wenn du irgendwas isst. Das macht mich wahnsinnig. Wir brauchen es nicht. Also für den Ansatz, wie wir es machen, mit vielen, vielen, vielen zigtausend Leuten, haben wir es noch nie gebraucht. Aber worauf ich schaue, und da hast du recht, ich schaue aufs Eiweiß. Aber was viel wichtiger ist, erstens mal, wenn du jetzt bei den Chips die umdrehst und schaust, wie viel Kalorien du hast, dann zerstörst du dir nur den Spaß. Also bitte drehst die Chips nicht um, esst Chips oder esst keine Chips, aber rechnet es nicht aus, wie viel Kalorien das macht.
Achtet nicht genau darauf, was ihr da macht. Esst es einfach und genießt es.
Ja. Das Zweite ist, wenn ich das jetzt umdrehe, ist die Frage, was ist denn das, was ich essen will? Ist das jetzt eine Eiweißquelle für mich? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Käse essen will, ja, dann ist schon wichtig, wie viel Eiweiß drinnen ist, weil ich will ja das als meine Eiweißquelle essen. Und dann muss ich schauen. Und dann ist auch immer wichtig, die Angaben sind ja auf jeden Fall per 100 Gramm. Und die Frage ist, naja, wie viel wollte ich denn essen von dem Ding? Weil wenn ich sage, da ist in irgendwas, in einem Joghurt, ist zum Beispiel 4 Gramm Eiweiß drinnen. Naja, wenn ich aber 20 Gramm Eiweiß ist, kann ich davon jetzt 500 Gramm überhaupt essen? Weil 4 mal 5 ist 20. Kann ich da jetzt überhaupt 500 Gramm essen? Ist das eine gute Eiweißquelle, wenn ich 500 Gramm Joghurt essen muss, bis ich auf 20 Gramm Eiweiß bin? Oder ist das eine sinnlose Sache? Und das Zweite, was ich viel, also dann schaue ich auf Kohlenhydrate, davon Zucker. Da schaue ich schon. Das ist vor allem, wenn ich so, das ist, also, ja, das stimmt eigentlich auch nicht. Ich schaue da manchmal, weil es mich einfach interessiert, weil bei Süßigkeiten, ich esse Süßigkeiten, dann esse ich Süßigkeiten, wie bei den Chips, da drehe ich auch nicht um und schaue nach. Manchmal interessiert es mich so neugierhalber. Aber ich schaue halt beruflich öfters einmal, wenn ich sage, wie viel Zucker ist in dem Fruchtjoghurt drin oder wie viel Zucker ist in dem Saft drinnen oder solche Sachen. Für meinen Alltag schaue ich wenig, aber das würde dort auch stehen. Und das Zweite, was ich noch mache, ist, wenn ich eine Eiweißquelle habe, wie zum Beispiel einen Käse, und da sind jetzt, keine Ahnung, 25 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm drinnen, dann schaue ich, wie viel Fett da drinnen ist. Weil ich denke mal, wenn ich jetzt 25 Gramm Eiweiß essen, muss ich 100 Gramm Käse essen. Wenn dabei jetzt 30 Gramm Fett drin sind, finde ich das schon relativ viel Fett, dass ich jetzt auch noch dazu esse. Aber das ist eher so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, das ist, wir haben ja Länge mal breite schon über Fett geredet. Das mache ich nicht wirklich aktiv, weil ich weiß, dass gerade fette Milchprodukte stehen im Zusammenhang mit schlankerer Figur und besseren Blutfettwerten, auch wenn da viele Leute jetzt aufschreien. Das korreliert damit. Und deswegen mache ich mir keine großen Sorgen, aber ich überlege mir schon, wie viel muss ich denn davon essen, von dem Käse jetzt, damit ich auf mein Eiweiß komme und schaffe ich das überhaupt, wenn der so, weil das ist ja auch so extrem sättigend, wenn der ein fetter, fester Käse ist. Und dann ja. durch gleich
gibt's kombinieren. Gibt es da so eine Faustformel oder so vom Eiweißgehalt? Ich habe mal schon aber mehr aus dem Fitnessbereich gehört und ich glaube, das erfüllen wohl die wenigsten Eiweißquellen. Pro 100 Kalorien 10 Gramm Eiweiß. Was, glaube ich, sehr, sehr viel Eiweiß gemessen auf die Kalorien wäre.
Pro 100 Kalorien 10 Gramm ja. Eiweiß? Das schaffst du fast gar nicht. Weil 10 Gramm Eiweiß allein haben ja schon 40 Kalorien. Und dann dürftest du jetzt nur noch 60 Kalorien für den ganzen Rest, der da drin ist, an Kohlenhydraten. Ich glaube, da wollte dir jemand hochverarbeitete Produkte verkaufen, weil es ist also, ich weiß es, beim Skier könnte es sich ausgehen. Weil, wie gesagt, ich weiß die Kalorien wirklich nicht. Ich mache den Job seit 20 Jahren, ich habe keine Ahnung, was das Zeug für Kalorien hat, weil es so unwichtig ist.
Reines Hühnerfleisch, soweit wird das wohl hinbekommen, weil da ist ja außer Eiweiß gar nicht so viel dann mehr dabei.
Wahrscheinlich, aber es hat auch auf 100 Gramm nur 20 Gramm Eiweiß oder 22 oder so, 24 vielleicht, je nachdem wie mager es ist. Ich mache was anderes. Ich schaue einfach, dass ich sage, wenn es meine Eiweißquelle ist, also erstens brauche ich 20 bis 30 Gramm Eiweiß für eine Mahlzeit und dann schaue ich, habe ich dann mehr Fett gegessen, als ich Eiweiß gegessen habe und dann versuche ich dann ist es nicht meine einzige Eiweißquelle. Dann sage ich, ja gut, also wenn ich jetzt 30 Gramm, damit ich das essen muss, dass ich 25 Gramm Eiweiß habe und dann habe ich aber 40 Gramm Fett gegessen, dann sage ich, weißt was, ich esse ein Stück von dem Käse und dann esse ich noch eine andere Eiweißquelle dazu, damit ich mich dann nicht so voll lade, weil ich das gar nicht
mit
essen
mit weniger
mag.
Fett, eine andere
genau.
noch.
Genau, ob das jetzt Hülsenfrüchte sind oder Magerkäse, oder ist ja ganz egal, gibt es ja 100 verschiedene. Und das ist für mich eigentlich wichtig. Also ich mache echt die Faustformel, aber wenn du auf die Packung schaust, man will halt Proportionsgröße, du willst auf jeden Fall pro Mahlzeit auf 20 Gramm Fett kommen, 20 Gramm Eiweiß kommen, meistens sogar besser 30. Und du musst einfach schauen, wie viel muss ich jetzt von dem Zeug essen, dass ich das hinkriege.
Und du sagst, wenn mehr Fett als Eiweiß, dann ist zumindest was, wo du ein bisschen überlegen anfängst und
genau.
vielleicht noch eine andere.
Dann esse ich nicht jeden Tag zum Frühstück, ja, weil dann denkst du, ich kann ja nicht jedes Mal einen ganzen Camembert zusammen essen, nur damit ich auf mein Eiweiß komme und dann habe ich aber echt viel Fett gegessen. So. Aber da geht es auch um Sättigung und so. Also da geht es nicht so, dass ich wahnsinnig Panik vor Fett habe, sondern einfach sage, naja, aber es ist einfach unnötiger Nährstoff. Gesättigte Fette braucht der Körper nicht, die stellen wir problemlos selber her. Und dann schaue ich, dass ich lieber was Nützlicheres esse, so in der Richtung. Aber ich esse natürlich auch Camembert, aber halt nicht das ganze Radl auf einmal zum Frühstück. So.
Okay.
Wo ich bei den Nährwerten, wo man auch ganz genau schauen muss, und das ist so, nur weil es ausschaut wie ein anderes Produkt, heißt nicht, dass die Nährstoffe drin sind. Und damit komme ich jetzt zu meinem Lieblingsfeindbild, den veganen Ersatzprodukten. Und die sind deswegen mein Lieblingsfeindbild, weil sobald vegan draufsteht, sagen alle, ah, das muss gesund sein. Und das sind höchst verarbeitete Produkte. Damit etwas, was aus Bohnen ist, so schmeckt oder so tut, als wäre es Fleisch, musst du sehr viele Dinge da machen, die du normalerweise in einer normalen Küche gar nicht machen könntest. Und vor allem ist es leider, es wird jetzt langsam besser, aber es ist leider so, dass die meisten nur auf Geschmack gehen und aussehen. Und es völlig wurscht ist, wie viele Nährstoffe da drinnen sind. Also ich sage nur, da gibt es in unseren Supermärkten, in jedem bis jetzt, den ich gesehen habe, gibt es zum Beispiel einen veganen Feta, dürfen die sich nicht nennen, aber es tut so, schaut so aus wie ein Feta-Käse, ist auch im gleichen Regal. Und ein normaler Feta-Käse, das will ich schon wieder vergessen. Ich glaube, ein normaler Feta-Käse hat so wie, sage ich, ich glaube 22 oder 24 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Ja, schätze mal, was der Vegane hat.
Du hast mir die Frage schon einmal gestellt, damals hast du mich erwischt, jetzt nicht mehr, null.
Null, genau. Ja. Natürlich nicht jedes Produkt, aber der hat null. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, wenn ihr das als Eiweißquelle esst und ihr habt kein Gefühl dafür, was normal ist, dreht einmal einen normalen Kas um, schaut euch den an und dann greift das vegane Produkt. Das heißt noch immer nicht, dass die Qualität vom Eiweiß gleich ist, aber wenn nichts drin ist, ist es kein guter Anfang.
Ja. Ich habe es damals ja nicht erraten, du hast mir diese Frage mal schon gestellt, ist ein Zeitl her. Ich war dann im Supermarkt, habe mir gedacht, so, jetzt schau mal nach. Ob mir die Sascha da nicht doch einen Blödsinn erzählt hat, genau. Na, ist tatsächlich draufgestanden, Eiweiß ist tatsächlich null.
So. Ja, Eiweiß null. Ja, es ist, und das ist eben, nur weil vegan draufsteht, heißt nicht, dass es gesund ist. Ja, Kartoffelchips sind auch vegan. Ja, die meisten Süßigkeiten sind vegan. Alle Zucker sind vegan, außer Gelatine drinnen. Aber es gibt also ganz fast alles. Deswegen, vegan hat keine Aussagekraft in Bezug zur Gesundheit. In meiner Ausbildung gab es die sogenannte Kategorie der Pudding-Vegetarier. Das sind Leute, die gesagt haben, ich bin Vegetarier, ich lebe gesund. Und die haben aber gewusst, die essen nur Süßes, weil sie nicht wissen, wie man sich die Ernährung zusammensetzt. Und inzwischen gibt es den Ausdruck der Pudding-Veganer. Das ist eben die, weil wenn du zu wenig Eiweiß isst, kriegst du immer mehr Gier auf Kohlenhydrate und die essen unendlich viele Süßigkeiten und Kohlenhydrate und so. Und haben aber auch, weil sie wollen es ja gut machen, dann kaufen sie das Ding, das ausschaut wie Käse. Und in Wahrheit haben sie gegessen reines Öl mit ein bisschen Zucker. Das ist das, woraus das besteht. Und es ist halt schon bitter und das finde ich ein bisschen ein Betrug am Konsumenten. Wobei die Hersteller natürlich sagen, wieso, wir haben es eh draufgeschrieben, was drin ist, müssen es halt Etiketten lesen. Und deswegen lesen wir Etiketten, siehst du?
Helfen wir Etiketten lesen. Vielleicht nur kurz auch für die vegane Ernährung, aber du hast ja auch schon natürlich sehr, sehr positiv geäußert. Ich glaube, es war gleich mal am Anfang so Folge 3 herum oder so, für weniger Tier am Teller.
Weniger Tier am Teller bin ich total positiv. Ich würde sehr bezweifeln, dass ich mich sehr, sehr positiv über die vegane Ernährung geäußert hätte, weil ich da kein Fan bin, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und die einfach total überschätzt ist, auch vom Klimaschutz her, meiner Meinung nach, und einfach sehr schnell zu Nährstoffmängeln führen kann, wenn du nicht weißt, was du tust. Und man dazu neigt, eben sehr extrem hochverarbeitete Lebensmittel zu essen, weil es ist nicht so, dass da jetzt jeder sich Linsen- und Bohneneintöpfe kocht jeden Tag, sondern die esse dann hochverarbeitete Sachen. Also allgemein bin ich kein Fan, aber für weniger Tier und mehr Pflanzliches aus naturbelassenen Lebensmitteln frisch gekocht, bin ich ein Riesenfan.
So, genau. Genau.
Aber ich habe noch zwei andere Punkte. Und zwar einmal, wenn Light draufsteht. Also Light-Produkte. Light bedeutet nur, dass es, ich glaube, es sind 30%, schlagt mich jetzt nicht, wenn es falsch ist, dass es um 30% weniger Zucker oder Fett enthält als ein normales Produkt in der gleichen Kategorie. Also Light-Zuckerl haben nur 30% weniger Zucker als normale Zuckerl. Das heißt nicht, dass da wenig Zucker drin ist oder kein Zucker drin ist oder dass sie gar nichts enthalten.
Okay, es
oder
ist Kekse. Statt exorbitant viel, nur mehr genau. Viel drinnen zum Beispiel.
Genau, richtig. Also da muss man immer die Kategorie einschätzen. Aber wie gesagt, ich schaue auf den Verarbeitungsgrad und dann drehe ich das Etikett um und lese die Zutaten und dann schaue ich noch vielleicht auf die Nährstoffe. Und das war's und das würde ich auch allen empfehlen. Und wenn ihr die Zutat nicht kennt, weil ihr sagt, ich weiß nicht, sowas hat ein normaler Mensch nicht in der Küche, dann solltet ihr das als normaler Mensch vielleicht auch nicht in eurem Körper haben.
Vielleicht für den Zucker nur, um da noch einen Mini-Exkurs zu machen, beim Honig zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie viel es ist, aber da wird es ja natürlich die Zahl pro 100 Gramm sehr, sehr hoch sein.
Genau, wenn du auf die Kalorien schaust, was ich nicht schaue. Genau.
Ja, man muss auf immer schauen, Zucker auf die Verzehrmenge. Nur beim Zucker nehme ich ja dann, sagen wir, ich nehme ja nicht 100 Gramm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein bisschen was in meinen Tee geben will, sondern dann sind es 3 Gramm oder so. Und
wird wenig, weil ein Teelöffel hat ungefähr 5 Gramm, Eislöffel hat ungefähr 15 Gramm. Also 3 Gramm ist schon sehr wenig, aber okay. Das ist das Problem, dein Beispiel hakt da, dass ich sage, naja, aber keine gesüßten Getränke, Philipp. Die streichen wir ja.
Was ich sagen wollte beim Zucker, ich lese zuerst pro 100 Gramm, 50 Gramm, oh mein Gott, Hilfe, Zucker geht gar nicht. Auf der anderen Seite habe ich, sagen wir, das gesunde Müsli und das hat dann pro 100 Gramm 28 Gramm Zucker. Haha, halb so wenig nur wie der Honig, da bin ich super. Nur ich habe nämlich das auch hinter mir. Ich schaue dann noch einmal ein Müsli weiter und siehe da, das hat pro 100 Gramm 1 Gramm Zucker.
Ja, und vor allem ist es so, vom Müsli isst du ja 100 Gramm, also 50 Gramm ist auf jeden Fall, aber 50 Gramm Honig ist schon, das sind schon 3 ordentliche Esslöffel, das isst du so auf jeden Fall nicht in deinen Tee. Deswegen, das ist absolut richtig, immer schön auf die Verzehrsmenge schauen, wie viel würde ich denn davon essen. Und wie gesagt, bei 80-20, bei dem gelegentlichen süßen Tee und bei den Chips und bei der Schokolade würde ich nicht groß drüber nachdenken und es gar nicht erst umdrehen. Obwohl ich da schon auch, ich lese da auch Etiketten.
Gibt es ja gerade beim Zucker zum Beispiel noch einmal, gibt es irgendwo, du hast jetzt eh gesagt, natürlich die Verzehrsmenge, das macht ja dann den Unterschied. Gibt es irgendwo so einen Wert, wo du sagst, ab da gehen die, ja, Alarmglocken ist jetzt vielleicht ein starkes Wort, aber so, da geht das Überlegen los. Ist das jetzt was für mich oder nicht?
Also, sehr gute Frage und zwar, wir wollen ja keinen zugesetzten Zucker grundsätzlich, außer wir essen an Süßigkeiten, dann ist uns wieder wurscht. Ja? Das heißt, in den normalen Lebensmitteln will ich keinen zugesetzten Zucker haben. Und das ist natürlich beim Fruchtjoghurt oder so relativ oder bei einem Kindermüsli sehr offensichtlich, wie viel Zucker da drinnen ist, weil da steht es ja erstens in den Zutaten und zweitens bei den Nährwerten. Aber oft ist es so wie Gewürzgurken oder irgendein Tomatenmark oder Tomatenfertigsugo. Und dann steht dann anstelle 7 der Zutaten steht dann irgendein Zucker. Und dann schmeißen die Leute total die Nerven weg, weil sie das nicht essen können, weil da Zucker drinnen ist. Und ich sage, ja, aber wenn du dir die Nährwerte anschaust, siehst du, dass da auf 100 Gramm halt 0,3 Gramm Zucker drin sind, weil die haben eine Prise Zucker reingetan für den Geschmack. Und der ist uns wurscht. Aber wenn er weiter vorne kommt bei den Zutaten und wenn er dann wirklich schon, wenn du sagst, Kohlenhydrate, davon Zucker und da sind echte Werte drinnen, ihr könnt es immer denken, ungefähr 3,5 bis 4 Gramm, ich gehe mal von 4 Gramm. 4 Gramm ist ein Würfel Zucker. Und wenn du in deiner Portion, die du essen willst, mehr als einen Würfel Zucker drinnen hast, dann ist es für mich eine Ausnahme, ein 80-20-Moment und nicht etwas, wo ich sage, ja, das verspitze ich, das ist egal.
Okay, also ja? Das, wenn ich es mir zusammenrechne, so viel davon in etwa esse ich, sollte man über die 4 Gramm zugesetzten Zucker nicht drüber gehen.
Das ist jetzt für mich eine von der Sascha persönlich aufgestellte Regel, die jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich festgelegt ist, obwohl da gibt es einen, der auch von diesen 4 Gramm pro Portion ausgeht. Also da drunter, unter die 4 Gramm pro Portion, denke ich nicht einmal drüber nach. Ist mir völlig wurscht, ob das drinnen ist. Alles drüber ist es so, ist es schon ein, esse ich das jetzt öfters oder ist es eh nur eine Ausnahme? Und wenn es eine Ausnahme ist, ist es egal. Und wenn ich es öfters mache, dann kaufe ich es halt nicht mehr nach und kaufe mir halt was anderes.
Wunderbar. An dieser Stelle, meine Fragen sind geklärt.
Wir haben noch eine klitzekleine Sache und das ist der Nutri-Score.
Der berühmte Nutri-Score. Ich bin gespannt, ob das klitzeklein ist, genau.
Den werden wir sehr kurz zusammenfassen. Ignoriert ihn. Nein. Also, der Nutri-Score, das ist dieses A, B, C, D, D, glaube ich, ist das letzte, so farbig auf den Packungen, er ist nicht verpflichtend und er ist ein bisschen irreführend, genauso wie bei deinem Honigvergleich. Er geht nämlich auf 100 Gramm und nicht auf die Verzehrmenge. Mhm, ja, und damit, okay. ist natürlich ein Honig ganz, ganz schlecht und er rechnet aus, es geht um allgemein die Kalorien, es geht um Zucker, um gesättigte Fette oder ganz Fett, aber vor allem gesättigte Fette und Salzgehalt. Ja, so. Und der ist so irreführend, weil du eben manche Produkte einfach überhaupt keinen Sinn ergeben, dass in Italien ihn bereits wieder abgeschafft haben. Und da okay. halt, dann denke ich mal, also wenn da die in Italien sogar die Lebensmittellobby da nicht, die sich nicht einig ist, dann lass mal, dann ignoriere ich den gleich. Deswegen, ich würde auch sagen, ignoriert ihn entspannt und schaut einfach auf Verarbeitungsgrad. Ist es etwas, habt ihr die Zutaten davon in der Küche und ist es möglichst naturbelassen? Und nur als Beispiel, wo er einfach gar keinen Sinn macht, wir haben extra nachgeschaut, du kennst diese Obstquetschis, die Kinder immer kriegen. Kennst du das?
Nachdem ich 2 Kinder habe, natürlich kenne ich die, ja.
Genau. Da sind drinnen 2 Würfel Zucker auf so ein kleines Ding, auf 70 Gramm. Auf 100 Gramm sind es, glaube ich, über 3 Würfel Zucker. Und der hat einen Nutri-Score von B, was gut ist, weil es nur Obst ist. Aber was weißt du, hochverarbeitetes Obst ist halt auch Süßigkeit. Und dann hast du aber im Vergleich dazu den Räucherlachs und der hat D. Und Räucherlachs liefert das Eiweiß und gute Fette und wir konnten uns nicht ganz erklären, weil der normale Lachs hat nämlich A, aber wir tippen drauf, dass der Räucherlachs zu viel Salz enthält oder so. Und dann ist es böse, okay. Weil es ist Salz drin. Aber wahrscheinlich, wenn du das Gleiche umrechnest auf Brot, hat es auch viel Salz drinnen. Und dann wird es einfach absurd, weil dann, es gibt auch so, da gibt es so Produkte, das ist so getrocknetes Fruchtmus, das ist als Brotbelag. Und das hat sogar ein A oder ein B, glaube ich, als Dings, weil es Obst ist, aber das ist hochverarbeitetes Fruchtkonzentrat. Da ist so viel Fruktose drin und Zucker. Wir haben immer, die Ernährungswissenschaftler nennen das Zucker in Scheiben. Und dann kannst du das Zucker in Scheiben auf dein Brot legen und da glaubst du, dass du dem Kind was Gutes gegeben hast, weil es war ja ein A. Aber den Räucherlachs traust du ihm nicht geben, weil es hat ein D aus irgendeinem unerfindlichen Grund, weil wären da gute Fette drinnen gewesen und super Eiweiß. Und deswegen, da muss man immer zu viel nachdenken, warum das jetzt diesen Buchstaben hat oder nicht und ist es das richtige oder nicht. Deswegen, ich ignoriere den entspannt und rate das auch allen anderen, aber ihr macht das, wie ihr wollt. Und ich schaue auf die Zutaten und dann ein bisschen auf die Nährwerte, aber vor allem auf die Zutaten.
Nutri-Score wird ignoriert.
Von mir zumindest. Jeder kann machen, was er will.
Wird ignoriert, von mir auch. Ich habe ihn im Augenwinkel, sagen wir mal so. Ich werde ihn auch nicht ignorieren, aber ich habe ihn im Augenwinkel und recht viel weiter ist er noch nie gegangen.
Ja, weil dein Augenwinkel dann ist halt so, dann denkst du, traust dich den Lachs nicht essen, weil Lachs so ein super Lebensmittel, weißt du so. Ich finde es immer ein bisschen schade. Also ich glaube, es verwirrt wahrscheinlich die meisten Menschen mehr, als dass er helfen wird. Bin gespannt, wie lange er sich durchsetzt, nachdem die ersten EU-Länder ihn schon wieder abgeschafft haben. Aber mal schauen. Also ich vertraue lieber meiner Lesebrille und mir und schaue, ob das Zutaten sind, die ich in meinem Körper haben will. Und dann möglichst wenig verarbeitet und dann und hin und wieder darf man alles.
Für alle dann, die Lesebrille auch parat haben, du schreibst uns dann auch genau. Die Inhalte von dieser Folge wieder in schriftlicher Form zusammen.
In schriftlicher Form, wie immer auf faustformel.com/liveradio zum kostenlosen Download.
Digital, ein PDF kann man dann auch größer machen, falls die Lesebrille schon ein bisschen zu schwach ist, kann man die Schrift
genau,
auch vergrößern.
Genau, und hübsch ausdrucken. Meine Diätologin, die Kathi, die macht es immer ganz hübsch jede Woche für euch.
Mit lustigen Obst- und Gemüsefiguren, die dann da richtig. Herumsitzen und grinsen
die
und winken.
Die heißen bei uns die Eumels, firmenintern.
Die Eumels, sehr schön.
Eumels, ja, genau. Tanzer die Kürbisse und Tomaten und so.
Sind es nicht auch bei Finnes und Peterson die Eumels, die kleinen?
Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube fast, ich weiß gerade nicht.
Tja, keine Ahnung. Also das hat sich bei uns, irgendwann wurden die so genannt und so heißen sie die Eumels. Und damals so, ja. Wir wollen den erhobenen Zeigefinger aus der Ernährung rausholen. Immer dieses, was muss man alles weglassen? Wir wollen zeigen von vornherein, dass das Spaß macht und entspannt ist und auch mal beim Abnehmen einen entspannten Zugang haben kann. Und deswegen haben wir uns von vornherein für diese sehr freundlichen Gestalten und die tanzenden Kürbisse und Tomaten, ich glaube, der Knoblauch ist, glaube ich, ein bisschen traurig. Aber so.
Muss ich mal schauen. Also ich habe die Eumels im Auge, der Knoblauch ist mir jetzt auch noch so bewusst, ob er traurig ist unterkommen. Ich werde mir anschauen.
Ja, genau. Also wie gesagt, die sind immer wieder auf den Shownotes drauf. Eine jubelnde Himbeere haben, also wir haben da ein paar von denen, die finde ich total süß. Um eben zu zeigen, Ernährung ist nicht schwarz-weiß, hat nichts mit Verbot und Verzicht ständig zu tun, sondern das kann man entspannt angehen und mit Freude. Das ist unser Ziel, auch und sogar beim Abnehmen.
Sehr schön. Wunderbares Schlusswort. Sag vielen Dank für diese Infos heute. Werd beim nächsten Mal dann im Supermarkt auch ein bisschen genauer auf die Etiketten achten und einmal lesen mehr.
Ja, braucht man länger, aber es ist spannend. Ich finde es immer ganz interessant.
Super. Schick dir bis dahin dann schöne Grüße und freue mich schon auf nächste Woche.
Bis dann. Alles Liebe.
Einfach besser essen.
Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
Jeden Sonntag neu.